Wir haben das letzte Mal angefangen, den Hosea zu lesen. Ich will nochmal wiederholen, für die, die letztes Mal vielleicht nicht da waren, oder uns zur Erinnerung. Wir wissen sehr wenig von dem Hosea. Er wirkt im Nordreich in der großen Wirtschaftsblüte noch, die damals kurz vor dem Untergang 722 war. Das Nordreich, Israel war ja gespalten nach Salomo. Und da war das Nordreich, kurz überhalb Bethlehem oder Jerusalem lief die Grenze, war das Nordreich der Zehnstämme. Dieses Nordreich hat sich losgesagt, auch vom Tempel in Jerusalem, und hat dann einen ganz furchtbaren Mischglauben gehabt. Das kennen Sie von der Isabel und dem Ahab und so weiter. Dann waren die Nachfolger nicht besser. Und dort haben die Propheten gewirkt. Hosea ist dieser Mann, und Gott zwingt ihn zu einer ganz furchtbaren Zeichenhandlung. Wir haben letztes Mal viel gesprochen über die Zeichenhandlung der Propheten, eine Hure zu heiraten, um an diesem furchtbaren, abstößigen Beispiel vor dem Volk sichtbar zu machen, wie schlimm das ist, wenn man Gottes Treue nicht achtet, sondern mit Füßen tritt. Die Glaubensuntreue sichtbar zu demonstrieren. Ich bin nicht der Überzeugung, dass es nur eine Gleichniserzählung ist, sondern das hat er so drastisch machen müssen, bis zu dem hin, dass er seinen Kindern diese Namen gibt. Und die Leute sagen, das gibt es nicht, so kannst du nicht heißen auf dem Spielplatz. Und sagen, so ist Gott, hat sein Volk verstoßen. Und es ist keine Gnade mehr über euch. Und die Kinder tragen dieses furchtbare Zeichen, dass sie die Verkündigung des Propheten verantworten müssen. Und dann spricht Gott in dem zweiten Kapitel ganz wunderbar, dass, das wird heute Abend nochmal unser Thema sein, dass in der ganz großen Untreue gegen Gott er sich noch einmal erbarmt, sein Volk noch einmal in die Wüste führt, freundlich redet und dann das Volk Israel noch einmal zurückbringt. Und dann kommen die schönen Verse, Vers 21 im Kapitel 2. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit, ja in Treue will ich mich mit dir verloben, und du wirst den Herrn erkennen. Jetzt möchte ich heute Abend einfach so beginnen und sagen, wir stehen ja heute in einer großen Krise unserer Liebesverhältnisse. Und wir wollen heute Abend über die Liebe Gottes noch einmal reden. Liebe ist ein ganz abgegriffenes Wort. Wenn ein junger Mann heute sagt, ich liebe ein Mädchen, heißt das, er schläft mit einem Mädchen. Das bedeutet gar nicht mehr im Wortgebrauch. Lieben ist auch für viele Leute genauso ein Wort für einen Flirt, der völlig unverbindlich ist. Liebe hat im Wortsinn heute nur noch für wenige Menschen, etwa für Sie hoffentlich mehr natürlich, aber Sie wissen, wie im Volk das abgegriffen ist. Dass Liebe und Treue sich ergänzen, ist vielen Menschen gar nicht mehr bewusst. Und man muss immer wieder in Erinnerung rufen, dass all diese Werte, das sind ja Worte, die Werte ausdrücken, Liebe, Treue, Wahrheit, bei uns Menschen immer zu allen Jahrhunderten in den Dreck getreten wurden. Es ist unsere Eigenart, dass wir die Werte nicht hochschätzen. Wir in unserem eigenen Leben haben immer gemeint, abseits dieser hohen, leuchtenden Werte unser Leben zu suchen. Und dann merken wir auf einmal, dass die Werte in ihrer ganzen Schönheit erst leuchten bei Gott. Und es ist nicht so, dass wir Gott mit menschlichen Prädikaten benennen, sondern dass wir den Menschen mit göttlichen Prädikaten benennen. Wenn wir sagen, der Mensch liebt, dann hat er etwas, hoffentlich etwas kapiert von der Gottesliebe, die das Urbild ist. Wenn wir uns Väter nennen als Männer, dann ist der menschliche Vater nicht das leuchtende Bild, sondern hat er hoffentlich etwas eingefangen von der Vatergüte des ewigen himmlischen Vaters. Und wenn wir von der Treue reden, dann ist Gott treu, auch wenn wir untreu sind. Und Treue kann ich nur bei Gott lernen. Wahrheit, Gerechtigkeit. Und das ist eigentlich schwer in unserer Zeit, wo Menschen Gott verloren haben, können sie auch die Werte nicht mehr kennen. Und ich wundere mich nicht, dass die Korruption, Kriminalitäten alles wächst, weil das fehlt schon von der Kindererziehung her. Ich bin diesen Tagen draufgestoßen, wie ein Johann Heermann in den schlimmsten Tagen des 30-jährigen Krieges, als alles drunter und drüber ging, dass ja die ganze Bevölkerung ist gestorben, es herrschte Raub, Vergewaltigung durch die durchziehenden Heere, es gab kein Recht mehr, die Bevölkerung ist wirklich verwildert, es war auch jede Ordnung verloren. Und ich glaube, der Schaden an dem Volksempfinden war viel schlimmer. Da soll ich sagen, muss eben, wie so ein Jugoslawien, da verroht man unter diesem Geschehen. Und da hat der Johann Hermann das schöne Lied gedichtet, das bei uns jahrhundertelang unser Bürgertum geprägt hat. O Gott, o frommer Gott, gib, dass ich tu mit Fleiß, was mir zu tun gebühret, wozu mich dein Befehl in meinem Stande führet. Und das war stärker als die verrohenden Kräfte des Dreißigjährigen Krieges, dass 150 oder 200 Jahre später es noch wirkt. Ich habe mal einen großen Geschäftsmann, einen sehr wohlhabenden Geschäftsmann hier im Umkreis von Stuttgart gefragt, was er denn meint, wie es Christsein sich im Beruf auswirkt. Dann hat er gesagt, das ist mein tägliches Gebet, das von unrechtem Gut nichts untermengt sei. Das ist wieder Johann Hermann. Das sind einfach Dinge, die aus dem Glauben kommen, meine Lebenstreue und meine Berufstreue. Und jetzt ist wichtig, wir müssen Liebe wieder neu lernen. Und ich kann Liebe nur bei Gott lernen. Und das ist so schwierig, weil ja doch die Leute, es ist alles bei uns verhohnepiebelt. Das Leute sagen, wo ist denn der liebe Gott? Da kommt der Unteroffizier Beckmann bei Borcher draußen vor der Tür. Wo ist denn der liebe Gott? Bei Stalingrad und Gott, wo man doch gegen Gott heute schon die Faust ballt und schreit, wie kannst du das zulassen? Dass die Menschen keine Erfahrung von Liebe Gottes haben. Und sie können Gott immer erst erkennen. Und das ist jetzt eine Faustregel für alle geistlichen Erfahrungen. Sie können Gott erst erkennen über der Schuld ihres Lebens. Vorher bleibt der Glaube immer oberflächlich. Ich habe neulich irgendwo mal gesagt, glaube ich, in einer Predigt, wo es merkwürdig, man kann wohl seine Schuld oder seine Sünde erst richtig merken, wenn man lang im Glauben steht. Und erst dann kann man immer tiefer die Liebe Gottes begreifen. Vielleicht versteht man es am Anfang noch gar nicht. Vielleicht hat man bloß den Eindruck, da ist eine enorme Güte Gottes, die mich umgibt. Ist auch schön, wie der Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar umgeben, aber es getragen, geborgen. Aber es geht ja noch viel weiter. Dass er mich liebt, weil ich ihm untreu bin. Das gibt's überhaupt nicht. Das habe sie nie fertiggebracht in ihrem Leben. Dass sie einen Menschen, der fortwährend ihre Liebe missachtet, dass sie den umso mehr lieben. Es geht gar nicht. Wir haben ja gerade unseren lieben Neffen Johannes Weth hier, der ein Praktikum macht, der Theologie studiert. Und die sind ja dort in Neukirchen mit dem großen Kinderdorf immer wieder mit Menschen zusammen, die aus ganz furchtbaren Verhältnissen kommen. Und dann erleben sie das mit. Das sind auch große Kriminalgeschehen, die in allen Zeitungen kommen, wo man später sieht, es waren auch mal Kinder, die da durchgelaufen sind, wo man alles versucht hat, ihnen zu geben. Aber all die Erzieher merken, das Einzige, was diese Kinder nur prägen kann, ist Liebe. Wenn es eine Änderung gibt, nur wenn es irgendwo gelingt, diese Menschen Geborgenheit und Liebe spüren zu lassen. Sonst Bitterkeit haben die genug gehabt und Strenge kommen mit allem nicht mehr weiter. Und wo ist es irgendwo möglich? Und jetzt geht es heute Abend um uns. Wie erkennen wir in unserem Leben die Liebe Gottes? Und da schlagen wir zuerst auf Hosea 11. Gottes heilige Liebe. Überschrieben. Wir kommen dann das nächste Mal noch in die Mittelkapitel. Ich gehe ja hier nicht systematisch vor, sondern wir machen einen gewissen Bibelkurs. Dreimal den ganzen Hosea. Das sind also nur kurze Einblicke. Sie können sich dann selber erarbeiten. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn meinen Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Balen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen. Ephraim, jetzt sag mal, was ist Ephraim? Ephraim steht gern bei den Propheten für das gesamte Nordreich, für dieses 10-Stämme-Reich um Samaria. Steht Ephraim. Ephraim in Manasse war eigentlich das Land, wo etwa um Silo herum Samaria war das Stammesgebiet, aber steht hier für dieses Nordreich, das 722 unterging. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägypten zurückkehren sollten. Nun aber muss Assur ihr König sein. Denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Und dann auf einmal Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben gleich Adma und dich zurichten wie Zeboim? Wissen Sie, wo die sind, die beiden Orte? Wer weiß es? Adma und Zeboim. Sind zwei untergegangene Städte bei Sodom, in diesem schrecklichen Feuersturm von Sodom. Mein Herz ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. Alsdann wird man dem Herrn nachfolgen und er wird brüllen wie ein Löwe. Wenn er brüllen wird, so werden zitternd herbeikommen seine Söhne vom Westen her und auch aus Ägypten kommen sie erschrocken wie Vögel. Und es im Lande Assur wie Tauben, und ich will sie wieder wohnen lassen in ihren Häusern, spricht der Herr. Eine persönliche Frage, die Sie jetzt nicht beantworten müssen. Haben Sie heute die Liebe Gottes erkannt, oder sind Sie auch blind durch den Tag gestürmt? Wo man fast sagt, ja, ist ja schwierig alles und so. Und einen Augenblick Zeit nehmen, um ins Vaterherz Gottes hineinzublicken, in seine unendliche Liebe. Und worin erkennt man die Liebe Gottes zuerst? Indem er mich erwählt hat, dass ich sein Kind sein darf. Ich habe in meinem Leben nichts, was Gott gefallen könnte. Nichts. Weder meine Haare, noch meine Nase, noch meine Fußnägel, noch meine guten Taten. Sie gefallen Gott nicht. Sie sind ein Gräuel. Er liebt mich, weil er retten will. Weil er sich erbarmt des Elenden und des Verlorenen. Und das ganze Bibelzeugnis. Es hat noch nie etwas anderes gegeben. Das war die Botschaft von Ludwig Hofheim. Das dürfen wir in der Kirche überhaupt nicht vergessen. Dass Leute, die in dieser Welt nichts mehr zu bieten haben, die vom ewigen Gericht nicht eine Sache ihres Lebens grad bringen können, die von der Gnade Gottes leben. Und dieser Gott erklärt uns zu seinen Söhnen. Er sagt, wenn du mich anrufst, ich bin da. In der Nacht, am Tag. Und wir gehen vorbei und sagen, wo ist denn Gottes Liebe? Und dann so schön, er nennt uns seinen Sohn. Es war bei Israel zuerst, dass Israel seinen Sohn nennt. Und das ist ja ganz groß, dass Jesus wieder gesagt hat, dass er uns zu Kindern Gottes macht. Und da müssen Sie aufpassen. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist nicht wahr. In der Bibel sind es die, Johannes 1, Vers 13 und 14, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Die Jesus aufnehmen, sind seine Kinder. Diese Liebe Gottes, die ist so groß, die hat Paulus, ich erwähne es jetzt nur, das soll ja einfach für Sie weiterführend sein. Wo kommt es im Römerbrief? Römer 5, Vers 6 und so weiter. Sagt, wir lieben vielleicht das Gute, das Edle. Gott liebt das Verlorene. Niemand in der Welt, kein noch so großer Wohltäter, hat so etwas je vollbracht, schreibt der Paulus in Römer 5. Und Gott hat uns geliebt, da wir Sünder waren. Und Sünder sind Terroristen, Aufrührer, die mit allen schrecklichen Dingen gegen Gott vorgehen, die ihm ins Gesicht spucken, die ihn höhnen und verlachen. Und die liebt doch. Und das ist sowas Großes und das merkwürdig. Wenn es einer erkannt hat, geht ihm das Herz über und andere sagen, warum singt denn der Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und versteht es gar nicht, dass das eine erfahrene Sache ist, die uns tagtäglich bewegt. In der großen, empfangenen Liebe Gottes. Und wo hat Gott Israel seinen Sohn gerufen? Das steht doch bei Ihnen auch unter dran, 2. Mose 4, Vers 22. Haben wir neulich gehabt in unserer Bibellese, wie wir hier in der Bibel schon waren, was war ein halb Jahr her? 2. Mose 3 war Berufung Moses, 2. Mose 4, da geht der Mose zum Pharao. Schlagen wir schon auf, 2. Mose 4, Vers 22, es lohnt sich. Die Verweisstelle sind immer wertvoll. Der Mose muss zum Pharao gehen. Sie können sich vorstellen, mit welch einem Selbstbewusstsein so ein ägyptischer Pharao regiert hat, wenn er seine Grabmale so hochbauen ließ wie die Pyramiden. Also das waren so tolle Gestalten. Jetzt gehst du zum Pharao und was sagst du zu dem Pharao, damit er Eindruck bekommt? Du sollst ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und der Pharao hat gesagt, da lachen ja die Hühner. Was soll das bedeuten? Israel ist ein Sklavenvolk. Und er hat sich so gründlich verrechnet, dieser Pharao. An diesem Sohn Gottes, an diesem Eigentum Gottes, ist am Ende der Pharao am Schilfmeer scheußlich untergegangen, den Wogen des. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wenn Gott sagt, du gehörst mir, du bist mein, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, sind die großen Heilszusagen, die mir jetzt den Frieden und die Geborgenheit zusichern. Ich bin Sohn Gottes, nicht bloß Volk Israel. Und deshalb ist so wichtig, seine Liebe schützt mich, die trägt mich, die birgt mich. Er wird mich auch durchs Todestal durchtragen, auch in Anfechtungen, auch in schwierigen Lebensabschnitten. Ich darf mich hier geborgen wissen bei ihm. Gott sagt, ich habe so gemacht. Und was hat das Volk Israel gemacht als Dankbarkeit? Sie haben die Götter. Ja? Was sagt gerade? Die Götzen. Ja, und das goldene Kalb damals und nachher waren es die ganzen kananäischen Gottheiten. Das Thema will ich nicht austreten. Das war ganz schlimm. Es waren ganz schreckliche sexuelle Religionen mit einer furchtbaren Hurerei. Das sind nicht bloß Bilder hier. Und Gott hat so klar gesagt, dass er das nicht will. Es hat mir doch ergriffen, was du mir am Tisch erzählt hast, wie sich an einer kirchlichen Hochschule Deutschlands für einen frei werdenden Dozentenposten sich verschiedene melden müssen. Und dann kommt auch der Dr. Hempelmann und alle sagen, es ist der absolut Qualifizierteste. Und dann gibt's ein großes Hearing und dann wird er gefragt, wie stehen Sie zu dem Wort, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Da sagt er, ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, was da steht. Darauf buhen alle Studenten und Hempel werden, wird nicht Professor. Er muss einen anderen Job suchen. Er kann nicht Professor werden an der theologischen Fakultät, weil er die Ausschließlichkeit, dass allein Jesus zum Gott führt. Das ist heute immer umstritten. Es wird noch viel schlimmer werden mit allen verschiedenen Religionen. Weil die ausschließliche Liebe Gottes in der Schrift ist doch aber so. Nur so, wie er sich offenbart hat, kann ich Gott finden. Und ich kann ihn über den Baalskult nicht finden und über den Bilderkult nicht. Und ich kann ihn auch nicht über die Mutter Natur finden, wie sie es beim Weltgebetstag der Frauen fortwährend probieren. So wichtig Ökologie ist. Aber da kann ich Gott nicht finden. Oder im Weltkirchenrat. Und das ist alles schon längst die Religionsvermischung unter uns. Aber wie ist in unserem Leben? Weil Gott eine ausschließliche Liebe will. Und da ist in der Liebe so klar, Sie wissen es doch auch. Wenn sie verheiratet sind, dass sie sagen, da darf nichts anderes dazwischen sein und nicht ein anderer Mensch. Und Gott will eine reine Liebe haben von uns, die ihm ganz allein gehört. Und dann sagt er, jetzt ist nicht Rache Gottes, sondern er will uns zur Besinnung bringen, er will uns zur Umkehr zu bewegen. Darum lässt er uns in die Hände der Feinde fallen. So war es bei Assur. Darum muss Assur über uns herrschen. Darum kommt das Schwert. Das sind Heimsuchungen Gottes. Und immer nicht, dass er uns zerstören will, sondern dass man sich umkehrt. Und ihr hört immer noch nicht. Warum sind eure Ohren nicht offen? Es ist ja merkwürdig, dass unter dem Leid des Lebens manchmal man immer noch nicht hören kann. Und dann sagt Gott, und doch ist mein Herz entbrannt und ich muss mich deiner erbarmen. Ich muss mich deiner erbarmen. Und dann kommt das Herrliche wie Adma und Zeboim. Das muss man sich mal merken, die herrlichen Worte. Mein Herz ist anderen Sinns. Alle meine Eingeweide sind entbrannt für dich. Und die Liebe Gottes ist so was Großes, das weiterführt bis zum Kreuz Jesu, wo ich mich dran halten kann in allen schwierigen Anfechtungen meines Lebens. Er liebt mich. Sonst können Sie es nie wissen. Warum soll Gott mich lieben? Es gibt Stunden auch noch in Ihrem Leben, wo Sie depressiv werden, wenn Sie sehen, wie viel Schweres in Ihrem Leben geschehen ist und wie viel Böses Sie getan haben. Und da rettet Sie nur dieser Blick, er hat mich lieb. Und das darf ich dagegen in die Waagschale legen und das löscht alles andere aus. Die Bilder, die der Hosea gebraucht, sind fantastisch. Hosea ist ein ganz bilderreicher Prophet. Kapitel 5, komm mal, vergleicht das Volk mit einem nicht gewendeten Fladenbrot. Ist auf der einen Seite angebrannt. Toll. Oder hier, der Herr brüllt wie ein Löwe. Das hat man im Jordantal da unten im Dickicht gehabt. Und das war ein Schreck. Und da sind die Leute gerannt. Und sagt, so wird der Herr brüllen, wenn er sein Volk noch einmal holt. sind das jetzt die Sammlung Israels. Man sieht so die Bilder teilweise erfüllt. Es kommt nachher nochmals schön, wie die erschrocken wie Vögel. Der hat wahrscheinlich sehr gut das alles beobachtet, wie die Vögel schon so aufscheuchen. Da kommt es auch nachher noch einmal. Kapitel 13, Vers 7 und 8. Ich will für sie wie ein Löwe werden und wie ein Panther am Weg auf sie lauern. Und ich will sie anfallen wie eine Bärin, der ihr Junges genommen sind, ihre Jungen genommen sind, und wie ihr verstocktes Herz zerreißen, und wie sie dort wie ein Löwe fressen, die wilden Tiere sollen sie zerreißen. Israel, du bringst ihn uns. Gott wird mein Feind, bloß weil er mich retten will. So kann Gott kämpfen und leidenschaftlich, weil er sein Volk nicht ins Unglück geben will. Das ist mein zweiter Punkt. Gott kann mich nicht aufgeben und Gott liebt mich umso mehr. Auch ganz gleich, was auch geschieht. Im Kapitel 12 lese ich jetzt nicht. Da wird noch einmal etwas beim Propheten Hosea erinnert. Und zwar wird gesagt, Israel behält immer das Wesen des Stammvaters. Wer war der Stammvater? War der Jakob. Wie euer Stammvater bleibt. Und das ist eine Beschreibung, wie wir mit Gott gern manövrieren. Fromme Leute machen das mit Gott so. Sie machen mit Gott einen ganz schäbigen Kuhhandel. Wie der Jakob hat sein Fell angezogen und hat gesagt, ich bin doch der Esau. Und er wird geschummelt und wird betrogen. Und mein Gott merkt es nicht. Und Vers 4 im Kapitel 12. Jakob. Israel wird Jakob genannt. Ja, Israel war ja der spätere Name. Gott hat gesagt, ich nehme den Namen Jakob weg, jetzt heißt du Israel. Jetzt nehmen wir den alten Namen. Ihr Blöcher, in deinem Wesen bist du Jakob geblieben und bist nie Israel geworden. Du bist nie der Neue geworden, was ich werden aus deinem Leben machen wollte. Er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und bat ihn, dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet, der Herr ist der Gott Zebaoth, Herr ist sein Name, so bekehre dich nun zu seinem Gott. Ich habe nie verstanden, warum Theologen sagen, das Wort Bekehrung wäre pietistisch, aber das ist biblisch. Wo das Wort der Bekehrung nicht erschallt, ist der Bibel, das entscheidende Gotteswort, geraubt. Und Bekehrung, das heißt ganz einfach eine Umkehr, eine Lebenswende. Reiß endlich das einmal herum in deinem Leben. Und jetzt geht's genau darum, du kannst Gott nicht täuschen, indem dein Lebensverhalten anders ist, als was du im Glauben sagst. Dein ganzes Wesen muss durch und durch stimmen. Und wenn Sie wissen wollen, was Bekehrung heißt, kommt gleich im Vers 8. Das zeigt sich, ob du die richtige Waage hast, ob deine Gelddinge stimmen, ob deine Familienverhältnisse stimmen, ob dein Verhalten mit den anderen Menschen nach der Ordnung Gottes entspricht. Das ist bei dem Johann Hermann so schön, dass er seinen Glauben hineingefasst hat, ohne gesetzlich zu sein, in der Schönheit eines von Gott gestalteten Lebens. Bekehre dich nun, und das ist das, wo du auf die Liebe Gottes antworten musst, mit deinem Ganzen. Lass doch die Güte Gottes in dein Leben hinein. Jetzt geht es also erschütternd weiter, wie in Kapitel 12 noch, Vers 12, sie verübten Gräuel in Gilgal, sie opfern Stiere. Dann kommt sogar Kapitel 13, Vers 2, sie sündigen weiter, aus ihrem Silber gießen sie Bilder, wie sie sich erdenken, Götzen, die doch nur Schmiedewerk sind. Dann sagen sie von ihnen, wer die Kälber küssen wird, will, der soll die Menschen opfern. Weil erschütternd, dass es so weit ging, die Verirrung bis zum Menschenopfer. Ja, bis in unsere Tage hinein. Eine unserer Mitarbeiterinnen hat sie in Nordkenia noch miterlebt, wie Menschen geopfert worden sind. Mir haben sie es in Indonesien gesagt, dass kein Hochhaus heute in Jakarta gebaut wird, wo nicht wenigstens ein Mensch unten in die Fundamente eingemauert wird. Sonst opfern sie bloß Schweine. In Missionsblättern der Rheinischen Mission kann man lesen, da sei überhaupt nichts dabei, wenn man da so einen Zauberpriester holt. Das würden die Christen auch mal machen, aber bloß die liberalen Christen in Indonesien Schweine opfern. Weil Gott das nicht will, dass wir es vermischen, sondern weil wir sagen, in wessen Namen wir was tun. Wir sollen mit allen zwielichtigen Praktiken aufhören, weil Gott das nicht will. Und da sagt er da, ja gut, wir können jetzt nicht mehr alles machen. Und dann im Kapitel 14, Mahnung zur Umkehr und Verheißung des kommenden Heils. Vorher steht noch von der Zerstörung Samarias. Heute ist ja Samaria zerstört. Wir nennen nur noch den neuen Stadtnamen Nablus. Das kommt von Neapolis, der neuen Stadt Neapolis. Polis als Stadt. Und das eigentlich an der Stelle Samarias entstanden. Das Nablus, wo heute die Palästinenser so stark sind. Und wir wissen ja, wie schon zur Zeit Jesu in Samaria nur die Samariter waren. Ein Volk, das von den Juden sehr verachtet wurde. Und dann kommt noch einmal Vers 2, Kapitel 14. Bekehre dich, Israel, zu mir. Kehr um, reiß das Steuer herum, denn du bist gefallen um deiner Schuld willen. Und dann sagt Gott, ich will, Vers 5, ich will ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Vers 3. Sprecht zu dem Herrn, vergib uns alle Sünde und tu uns wohl. Das ist so ungeheuer. Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Was die Propheten hier verkünden, kann man nicht begreifen. Und wenn Sie im Hosea lesen, werden Sie immer Freude haben. Man vermutet, dass der Hosea einen Lieblingsschüler gehabt hat, der von ihm sehr viel übernommen hat, der Jeremia. Und der das wieder so arg. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Die höchste Entfaltung der Gottesliebe bei Hosea und Jeremia bis dann im Neuen Testament, Jesus fortwährend davon sprach. Im herrlichen Bild vom verlorenen Sohn, der die Liebe des Vaters nicht versteht. Oder wie Jesus im Weinstockgleichnis Johannes 15 sagt, bleibt in meiner Liebe. Bleibt, das ist alles. Glauben heißt einfach der Liebe Jesu. Weiter brauchst du gar nicht kommen. Lass dir Gottes Liebe gefallen und freu dich dran. Glaube ist nicht schwer. Danke bloß sagen. Römer 5, 5. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben, dass sie Liebe. Das war Johannes. Römer 5 ist ausgeschüttet unser Herz. Ausgeschüttet unser Herz. Sehr gut, Dankeschön. Römer 8, Vers 35. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Die höchste Offenbarung des Glaubens, aber ich kann es nicht abstrakt studieren, sondern nur über der empfangenen Vergebung. Und das ist in der Tat so, das verstehe ich, dass für viele Leute im Abend mal sichtbar wird, weil wir leider sonst es nicht haben, aber es ist aber eine herrliche Sache, wenn man es im Beichtgespräch hat. Zugesprochen hat und sagt, das ist das Alte wirklich jetzt weg, ganz weg, vergiss es. Die Liebe Gottes hat es ausgelöscht. Die Liebe Christi drängt uns, sagt der Paulus. Ist ausgeschüttet in unser Herz. Also man kann ganz viel jetzt durchmachen im Neuen Testament. Und zwar, da erlebe ich es, diese Liebe, die erfahren ist, so wie es die Jünger erfahren haben, der Petrus, als ihn der Jesus aufgehoben hat und gesagt, du sollst Menschenfischer werden, wie es die große Sünderin erfahren hat, die Jesus zu Füßen saß und weinte. Ist es bei Ihnen nur ein Wort, ich will dich lieben, meine Stärke, oder haben Sie es erkannt in Ihrem Leben? Hat Gott Ihnen Augen gegeben für die wunderbare Liebe, die er Ihnen gibt? Und jetzt kommt schön, ich will Sie lieben, Vers 5 im letzten Kapitel 14. Ich will Sie lieben, denn mein Zorn soll sich von Ihnen wenden. Ich will Sie heilen, Ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Es ist Gottes Werk. Ich finde es so wunderbar, wenn ein Mensch Jesus erkennt, dass oft auch die ganzen verschütteten Lebensumstände geheilt werden. Es wird der Körper nicht immer ganz geheilt. Aber es ist herrlich, wie sehr viel geheilt werden kann. Auch in dem, was wir durch unsere Bosheit angerichtet haben. Ich will für Israel wie ein Tau sein. Und wieder das herrliche Bild. Und das verstehe mir nicht, weil es bei uns regnet. Und jeder sagt, es war ein verregneter Sommer. Stimmt ja überhaupt nicht. Wir haben im Waldheim keinen Regentag gehabt, den 14. Tag. Aber die Leute vergessen so schnell. Aber in dem Land, wo Trockenheit ist, 8, 9 Monate. Von was leben die Pflanzen? Es gab doch keinen Sprinkler damals. Von was lebt es? Der Morgentau. Und das Land hat Wasser. Und Gott will diese sein, die Wasserquelle, dass man leben kann. Er will um sie her diesen Tau sein, dass sie in ihren schwierigen Lebensumständen, wo sie leben, durchhalten können und blühen und Kraft haben. Er will Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie. Wie eine Lilie. und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde. Das sind tolle Bilder. Und seine Zweige sich ausbreiten, dass es so schön sei wie ein Ölbaum. Müssen wir auf der Zunge zergehen lassen. Und so guten Geruch gäbe, wie die Lindenblüten. Gell? Und sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. Jetzt wissen sie, 50 Grad warm. Und da ist ein Schattenplatz und da gibt's Vesper, so war es in der Ernte, wenn man da als früher in der Kindheit dabei war und hat's einen Most gegeben oder so. Und jetzt sagt Gott, ich möchte doch das alles in deinem Leben sein. Ich möchte doch Israel so gern erleben lassen, aber nur der kann's erleben, der Vergebung empfangen hat, der meine Liebe aufnimmt, der erfährt, wie ich auch das Leben heile, repariere und ganz mache. Und sie sollen blühen wie ein Weinstock. Man soll sie rühmen wie den Wein vom Libanon. Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen? Ich will dich erhören und führen. Ich will sein wie eine grünende Tanne. Von mir erhältst du deine Früchte. Ich habe das im Vers 9, die Worte Hosea aufhören. Das ist nochmal Zusammenfassung zum ganzen Prophetenbuch. Aber das ist noch einmal so wunderbar, wie das hineingeht in die Lösung meiner Probleme. Ist immer so eine Sache, ich weiß, wir werden immer erst wach und sagen, was machen wir? Ich habe gesundheitliche Probleme, ich habe Berufsprobleme, ich habe Familienschwierigkeiten, ich habe ungezogene Kinder, wie werde ich mit den Problemen fertig? Und da fangen wir an, die Problemlösung so zu treiben. Ich bin ja nicht dagegen, dass wir Probleme erörtern, aber ich bin überzeugt, dass sich die meisten Probleme lösen lassen durch eine Hinwendung zum Herrn. Durch eine Hinwendung zum Herrn, durch Gehorsam, weil der Herr sein Wort erfüllt. Und Sie haben es oft schon erlebt, wenn Sie mal in Ihrem Leben anfangen und sagen, jetzt müssen wir zuerst mal anfangen, in unserem Leben wieder die Ordnung Gottes einziehen. Also wenn Sie Geldprobleme haben, sagen, jetzt müssen wir erst gucken, dass ich auch nach den Ordnungen Gottes lebe. Und wenn Sie mit Ihren Gedanken Probleme haben, und dann wollen wir wieder anfangen, nach Gottes Ordnung zu leben. Und auf einmal merken Sie, wie sich die anderen Nöte lösen lassen. Und das ist wichtig, weil der Herr uns keine Sprüche erzählt, sondern weil er uns beschenkt.